Die Kunst bedeutet mir sehr, sehr viel.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Man steht vor einem Kunstwerk und irgendwann kommt der Moment, in dem das reine Schauen nicht mehr reicht. Man möchte es besitzen, festhalten, es mitnehmen ins eigene Leben.
Aus dieser Haltung ist über Jahrzehnte eine der bedeutendsten Privatsammlungen für Konzeptkunst in Deutschland entstanden. Die Sammlung von Barbara und Axel Haubrock.
Was mit abstrakter Malerei begonnen hat, entwickelte sich Schritt für Schritt konsequent weiter. Hin zu einer Sammlung, die heute über 1000 Werke umfasst und sich mittlerweile klar auf Konzeptkunst und Minimal Art konzentriert.
Mit Arbeiten von Künstlern wie Wolfgang Tillmans, Olafur Eliasson, Franz West oder Christopher Williams ist sie nicht nur umfangreich, sondern auch inhaltlich präzise ausgerichtet.
Gezeigt wird die Sammlung Haubrock heute an einem Ort, der sich ebenso bewusst gegen klassische Ausstellungskonventionen richtet. Der sogenannten Farbereitschaft in Berlin-Lichtenberg, einem ehemaligen DDR-Gewerbeareal.
Und genau diese Mischung, dieser Kontrast spiegelt auch die Haltung der Sammler wider. Kunst ist für die Haubrocks kein fertiges Produkt, sondern eher etwas, mit dem man arbeitet.
Hallo und herzlich willkommen, sagen Sascha Worrich und Andreas Maurer.
Wir haben in dieser Kunstblickfolge mit Axel Haubrock gesprochen. Über die Sammelleidenschaft des Paares, die Fahrbereitschaft und natürlich auch darüber, wie er eigentlich zum Sammeln gekommen ist.
Also, viel Vergnügen!
Ich bin während der Schulzeit schon auf der ersten Documenta, oder das war, glaube ich, die vierte insgesamt, vierte Documenta gewesen, und es hat mich irgendwie fasziniert. Ich kann auch nicht sagen, warum es mich fasziniert, aber es ist einfach so. Und das ist bis heute geblieben, da hat sich nichts dran geändert. Sammeln hat denn was mit Geld zu tun oder hat mit zwei Dingen zu tun. Einmal muss man sammeln können, weil man Geld hat, und zum anderen muss man sammeln wollen, weil es einem nicht reicht, wenn man das Ganze im Museum sieht. Und sammeln wollen tat ich eigentlich immer schon, aber dann hat es natürlich noch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis man die finanziellen Mittel hätte, um halt eben auch wirklich was zu kaufen. Und dieses Sammlergehen, das ist sicherlich bei uns in der Familie drin. Mein Vater sammelte Fotoapparate, ich habe früher Briefmarken gesammelt, also das ist so ein Haben-Wollen-Gehen, das gehört dazu.
Wenn Sie sagen, Sie waren schon als Jugendlicher oder während der Schulzeit bei der Documenta, gab es da vielleicht ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sagen, also das ist genau Ihres Kunst, ich sehe ein Kunstwerk oder eine Installation oder was auch immer und merke, Kunst ist genau meins?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, ich kann Ihnen nur erzählen von der Documenta, ich weiß gar nicht, wie viel das war, das muss 1967 oder sowas gewesen sein. Da gab es halt von dem Klaas Oldenburg einen riesigen Ballon, der da in der Documenta war, so ein Phallus-Symbol, so 20 Meter hoch und so. Und das fand ich schon ziemlich gut und ziemlich brutal und ziemlich hart. Und das hat mich also bis heute, glaube ich, zumindest ein bisschen mitgeprägt. So.
Spannend. Und erinnern Sie sich auch noch an das erste Werk, was Sie dann gekauft haben? Ich meine, Sie waren auf der Documenta, haben viele Sachen gesehen, aber dann wirklich, weil Sie eben auch gerade sagten, zum Sammeln dann tatsächlich gehört dann doch mehr als nur das reine Interesse am Schauen. Wissen Sie noch, was das erste Werk war?
Naja, das kann man natürlich schlecht so, man sagt ja nicht irgendwann, jetzt werde ich Sammler und dann kaufe ich. Also das geht ja andersrum. Ne? Also ich habe im Studium halt schon alles Geld, was ich irgendwie über hatte, in Grafiken, Drucke und Bücher gesteckt. Aber da konnte man halt eben noch nicht so richtig zuschlagen. Dann hat das die berufliche Entwicklung eine Zeit lang gedauert und dann anschließend Mitte der 80er Jahre. Zuerst, wir haben damals in Düsseldorf gelebt. Meine Frau, die ich leider nicht dabei sein kann im Augenblick, hat so ein Budget aufgesetzt. Die hatte damals mehr Geld als ich. Und dann haben wir gesagt, okay, davon kaufen wir Kunst. Das erste bedeutende Werk, aus meiner Sicht bedeutende Werk, was ich dann gekauft habe, ist ein Raoul de Keyser gewesen, 1987 oder so etwas. Und da hat es mich dann vollends gepackt.
Was hat sie da genau gepackt an der Arbeit, beziehungsweise gibt es die noch im Haushalt Haubrock?
Die gibt es A im Haushalt Haubrock, die hing B 30 Jahre bei uns im Schlafzimmer und jetzt hängt sie im Eingangsbereich. Also das ist eine abstrakte Arbeit, die eine brüchige Oberfläche hat, die irgendwie von Bewegung zeugt und eine Tiefe hat. Bis heute stehe ich total auf dieser Arbeit.
Ihre Sammlung ist ja berühmt für den Fokus auf Konzept und Minimalkunst, also schon auf eher sperrige Kunst. Was ist so faszinierend an dieser Art von Kunst? Beziehungsweise, was fasziniert Sie beide als Paar an den Werken?
Naja, also wenn man, wie gesagt, Sammelleidenschaft und so ein bisschen so langsam die Möglichkeit hatte, was zu kaufen, dann kauft man halt und hat irgendwann dann die Wände zu Hause. Nicht voll, aber man hat schon einiges, dass man sagt, so, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und mich haben dann halt eben die Grenzen dessen jetzt, was kann man denn überhaupt sammeln? Und das fand ich halt eben sehr, oder fanden wir dann halt sehr, sehr spannend, weil man auf diese Art und Weise ja sich mit dem Sammeln als solches auseinandersetzen kann. Also nicht nur damit aus dem was habe ich, sondern sag ich mal, was mache ich eigentlich damit? Und das ist bis heute eigentlich das Entscheidende. Dass wir mit Künstlern die Dinge zusammen machen, Ausstellungen gemeinsam gestalten. Und die Konzeptkunst ist natürlich in einem starken Maße etwas, was man nicht zu Hause zeigen kann, im Wohnzimmer. Und wir haben halt eben eine Zeit lang, oder vielleicht muss ich vorher noch erzählen, wir hatten ganz, ganz großes Glück. 2002 hatten wir eine Einladung ins Mönchengladbacher Abteiberg-Museum und konnten das ganze Museum bespielen. Da hatten wir, glaube ich, aber auch nicht mehr Arbeiten, als die da reinpassten. Und das war aber schon der Zeitpunkt, an dem man dann anfängt zu überlegen, wie sammelst du überhaupt weiter? Weil man dann ja schon gewisse Weine erreicht hat und irgendwie sieht, nach Hause passt es nicht mehr. Das war dann halt eben der Augenblick, wo wir uns gefragt haben, so sammeln wir Kunst wie Briefmarken, so aus jedem Dorf einen Köter und versuchen Reihen zu vervollständigen oder ja, was macht die Kunst eigentlich aus? Und da war zum Beispiel, das war glaube ich ganz entscheidend, wir haben eine Reihe von Arbeiten von Günter Förg und wir haben den Günter dann gefragt, ob er die denn für uns in einem Raum im Abteiberg-Museum arrangieren, kuratieren würde. Und da sagt er, wie soll ich denn diese unterschiedlichen Arbeiten an eine Wand bringen? Hängen sie auf wie eine Wäscheleine. So diese flapsige Art und so, das ist bis heute irgendwie die Möglichkeiten, die dadurch bestehen, ob man flapsig oder nicht flapsig macht. Also das finden wir interessant. Und die Konzeptkunst ist natürlich total offen, was das anbelangt. Ja, da geht es ja nicht nur darum, was weiß ich, Arbeiten der gleichen Farbe oder irgendwas zusammenzubringen, sondern halt eben wirklich sagen, was kannst du eigentlich mit dieser Kunst machen und macht der Künstler das mit und was weiß ich, was kann man für gemeinsame Projekte entwickeln und das ist eigentlich das Entscheidende.
Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben sich wirklich bewusst dazu entschlossen, eine Sammlung aufzubauen. Auf Ihrer Homepage oder auf der Homepage der Hauprock Foundation steht auch, dass Sie zuerst quasi mehr auf Malerei sich fokussiert haben und dann immer mehr auf Konzeptkunst. Und Sie haben auch vorher erzählt, Ihre Frau hat dann ein Budget gemacht. Also war es wirklich eine bewusste Entscheidung, ab jetzt sammeln wir? Und war es eine monetäre Entscheidung, dass Sie sagen, vielleicht, dass wir ein bisschen mehr Überblick haben, was geben wir überhaupt aus? Oder war es eher mehr, dass wir sagen, wir müssen uns jetzt fokussieren?
Noch ein bisschen anders. Also man entscheidet sich nicht bewusst, eine Sammlung aufzubauen, sondern man entscheidet sich, tolle Arbeiten für zu Hause zu kaufen. Und dann wird es mehr und mehr und irgendwann passt es nicht mehr an die Wand. Das, was ich eben erzählt hatte von meiner Frau, war so der erste Schritt. Ich war beruflich dann anschließend relativ erfolgreich. Wir haben relativ viele Unternehmen an die Börse begleitet, also kommunikativ an die Börse begleitet, dem neuen Markt. Und da gab es dann halt irgendwie einen Augenblick, wo man sagt, so, jetzt habe ich eine gewisse Summe und was mache ich mit diesem Geld? Lege ich es auf die hohe Kante, verkonsumiere ich es oder kaufe ich Kunst? Und das war dann halt eben wirklich, das war die bewusste Entscheidung zusammen. Das war halt eben der Punkt, was ich eben erläutert habe mit dem Abteiberg-Museum, wo ich dachte, das bringt's nicht. Da gab es dann einen Raum mit dem einen Künstler, den anderen mit dem anderen und dann habe ich angefangen, in Räumen zu denken und Gruppen zu sammeln. Und selbst heute ist es noch so, wenn ich also von einer neuen Künstlerin irgendwie was finde, dann gucke ich mir an, was hat die sonst noch gemacht, wer ist der Galerist und was kannst du damit machen? Nicht, ist diese Arbeit gut.
Da wollte ich noch eine Frage stellen, genau. Also worauf achten Sie, wenn Sie jetzt neue Kunstwerke kaufen für sich beziehungsweise für die Sammlung? Gibt es da bestimmte Kriterien, die für Sie wichtig sind? Sie hatten gerade schon erwähnt, eben nicht nur der Künstler, die singuläre Arbeit, sondern dann auch die Galerie, der Kontext. Gibt es da noch andere Dinge?
Also die Galerie ist als solches nicht für mich wichtig. Aber die Galerie als Indikator des Kontexts der Arbeit ist wichtig. Und die wichtigste Regel für uns ist, wenn du was siehst und was schön ist, kauf es nicht. Sondern meistens ist der erste Eindruck zu verführerisch. Das heißt, die Qualität der Arbeit wird irgendwie von der Optik dominiert. Wenn man denn dreimal geschlafen hat, wenn sie immer noch sind, ist es okay. Und wenn der Künstler sagt, ja, der stellt aber hier aus, auch da aus, das ist ein super Investment, dann dreht mich gleich um und gehe wieder. Das ist nicht meine Argumentation.
Und wie entscheiden Sie dann? Als Paar gemeinsam? Oder gibt es dann auch so Werke, die mal dem einen eher gefallen oder mal dem anderen eher gefallen?
Gutes Thema. Wir entscheiden schon gemeinsam. Oder ich rede mit meiner Frau darüber, wo wir es kaufen. So, vielleicht ein bisschen. Ich bin sicherlich derjenige, der da irgendwie weiter vorne ist als meine Frau. Aber es gibt natürlich Arbeiten, die meine Frau nicht gut findet. Und andererseits Arbeiten, die sie so gut findet und sagt, nee, das mache ich jetzt mal. Aber wir differenzieren das eigentlich nach außen nicht. Das ist halt eben eine gemeinsame Sammlung.
Gibt es da vielleicht ein Werk, wo jemand von Ihnen gesagt hat, das kommt mir sicher nicht ins Haus?
Ja, schöne Geschichte, ja. Wir haben 1999, sowas in der Größenordnung, eine Ausstellung von Wolfgang Tillmann zu sehen, aber vollkommen unbekannt zu dem Zeitpunkt. Und ich fand das super. Und das war eine Wand. Das war nicht eine einzige Arbeit, sondern eine Wand. Und zwar setzte sich mit der Sonnenfinsternis auseinander, die sogenannte Saros-Wand. Die hing in der Galerie Buchholz. Und ich sage immer, das müssen wir unbedingt haben. Barbara guckt das an und sagt, okay, die Bilder sind ja ganz schön, aber die Hängung geht gar nicht. So, dann musst du sagen, akzeptierst du das oder akzeptierst du das nicht? Ich hab's, glücklicherweise haben wir die Wand, haben sie x-mal gezeigt in der Zwischenzeit. Aber andererseits gibt's auch Sachen, da waren wir, war ich, war früher beschäftigt, viel unterwegs, war ich im Kunstverein Hamburg und habe erste Einzelausstellung von Wade Guyton gesehen, im Kunstverein in Hamburg, weil das Yilmaz Lijo hat das damals kuratiert. Und ich war vollkommen begeistert. Hab gleich vor Ort drei Arbeiten gekauft und komme nach Hause und denke, oh Gott, was sagt jetzt deine Frau dazu? Die sieht die Bilder und sagt, wieso hast du nicht mehr gekauft? Also es ist so. Die waren aber sehr preiswert damals. Das ist jetzt also nicht vergleichbar mit dem heute, sondern das war ein paar Tausend insgesamt.
Sie präsentieren Ihre Sammlung ja in der Fahrbereitschaft. Das ist ein Ort, der auf eine ganz eigene, so industrielle Geschichte auch zurückblickt. Welche Rolle spielt eigentlich der Ort für die Wirkung von der Kunst, also von ihrer, ja, Konzept und minimalen Kunst?
Nichts, was man da zeigt, ist nicht mit dem Ort verbunden, weil die Räume doch sehr davon geprägt sind, von der Geschichte geprägt sind. Und wir gehen sehr, sehr behutsam mit der Geschichte um. Also man kann also die Geschichte der Fahrbereitschaft, sondern eben als Gewerbegebiet, was zu DDR-Zeiten für unterschiedliche Dinge genutzt werden wurde, deswegen heißt das auch Multisurf, hieß das früher. Und da sind also noch, bis heute ist eine Autolackiererei und Schreiner, zwei Rahmenproduzenten, so klassisches Gewerbe drin. Ich fand sehr gut, wir waren häufig, wir haben eine relative Affinität zu den Vereinigten Staaten und wir waren also häufig in Marfa und so. Und Marfa, das fand ich großartig, also diese Mischung von Kunst und Donald Judd und wie sich das entwickelt hat. Und so ein bisschen so, das haben wir uns zum Vorbild genommen auch. Und stellen da zwar aus an unterschiedlichen Orten, also wir haben schon im Keller ausgestellt und an unterschiedlichen Orten. Es gibt also eigentlich keinen, gibt es einen White Cube? Naja, einen relativen, aber jetzt nicht, eigentlich gibt es keinen White Cube, wo man die Geschichte nicht ablesen kann. Und dieses Zusammenspiel, das ist halt schon sehr, sehr, sehr interessant, aber es engt auf der anderen Seite aber auch ein, irgendwie, weil man natürlich gewisse Arbeiten gar nicht zeigen kann, weil sie nicht da reinpassen. Das ist leider so.
Sie hätten ja auch mehr in der Stadt quasi einen White Cube sich nehmen können, aber haben speziell was gesucht sozusagen, das bisschen heraussticht, das bisschen eine eigene Geschichte erzählt.
Wir hatten, also wir sind 2000, ein bisschen später, nach Berlin gezogen, erst teilweise, dann ganz. Und wir haben erst Ausstellungen hier in einer Wohnung gemacht. Das ist eine typische Berliner Wohnung, da gibt es hinten so einen sag ich mal, Gesindetrakt, sag ich mal, und vorne gibt's repräsentative Räume. Da haben wir im Gesindetrakt gewohnt, wir haben vor den repräsentativen Räumen Ausstellungen gemacht. Oder auch Räder, ja. Und Leute eingeladen, viele Ausstellungen gemacht, also relativ häufig gewechselt. Und dann muss hier mit dem Sofa jedes Mal runtergeschraubt werden, runtergetragen werden in den Keller. Und da sah dann hinterher völlig runtergekommen aus. Und nur bei Konzertkunst können sie kein Sofa mit dem Zimmer stehen, dann ist entweder Kunst oder, also musste das Ding weg. Und dann wurde meine Frau irgendwann sauer und sagt, bevor du die ganzen Möbel versaust, such dir was anderes. Dann haben wir einen Ort gefunden, der auch eine große historische Relevanz hat, zufällig. Das ist am Strausberger Platz. Das ist also mitten auf der Karl-Marx-Allee. Da ist so ein dicker Springbrunnen, den Sie vielleicht mal gesehen haben. Das sind zwei Türme. Und dem rechten Turm, wenn Sie aus der Innenstadt kommen, haben wir das Kinderkaufhaus gespielt und das hatte auch schon so eine Konnotation. Dann hatte ich eine Einladung oder hatten wir eine Einladung zu Harald Falkenberg nach Hamburg, da eine Ausstellung zu machen. Das waren Räume, weiß nicht, 1.500 Quadratmeter, riesiges Ding, so. Und dann wieder zurückzukommen in dein Kinderkaufhaus, das fanden wir irgendwie nur halb so doll und haben gesagt, was Neues zu suchen. Haben eigentlich was in Mitte gesucht. Und dann irgendwann haben wir dieses Angebot gekriegt und ist uns diese Fahrbereitschaft gezeigt worden, die kein Mensch haben wollte. Ansonsten, weil sie zu weit draußen und zu stark runtergekommen war. Wir waren sofort begeistert und haben das gemacht. Also wir haben halt vielleicht auch als Zugereiste nach Berlin, hast du nicht diese Angst vom Osten, die der Westberliner hat, oder diese Abscheu ja vom Osten. So, und das ist halt günstiger da und ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so günstig. Aber das war so, da waren wir komplett offen und die Geschichte ist halt eben super. Ne? Also wir sind genau zwischen Hohenschönhausen auf der einen Seite, zwischen dem Knast und auf der anderen Seite der Stasi-Zentrale. Bei uns, da war der Fuhrpark des ZK, der SED, deswegen haben wir viele Garagen. Es riecht noch nach DDR, mit der Folge, dass bestimmte Künstler, die aus der ehemaligen DDR kommen, da ist man gar nicht arbeiten wollen, weil sie sich weil er so tief in den drin sitzt, solche Sachen. Aber es ist halt eben spannend. Also ich finde es gut. Dann haben wir ein Ausstellungsverbot gehabt über viele Jahre, weil wir im Gewerbegebiet keine Kultur machen sollten. Das hat sich mittlerweile halbwegs geregelt, auch nicht richtig gesehen. Und dann haben wir versucht, was anderes zu finden. In Berlin findet man nichts gleich. Also was man noch bezahlen kann, findet man nichts. Also was wir bezahlen können. Überhaupt nicht. Wir sind ins Umfeld gegangen. Hier gibt es sicherlich noch viele Sachen, aber die sind dann irgendwie eine Stunde draußen oder so. Da kommt dann überhaupt keiner hin. Aber vielleicht noch eine Ergänzung. Es ist für mich nicht wichtig, wie viele Leute dahin. Da kommen schon genug Leute dahin, finde ich. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass man was für die Künstler und für sich macht.
Das ist ein schönes Stichwort, weil Sie hätten sie auch einfach Museum Hauprock nennen können, nicht? Aber Sie sind ja bei Fahrbereitschaft geblieben.
Ja, so ist es. Und wir entwickeln das auch immer weiter. Also wir haben jetzt also ein paar 30 Künstlerateliers. Und wenn dann mal einer von den klassischen Gewerbetreibenden geht, heißt das nicht unbedingt, dass wir ein Künstleratelier daraus machen. Sondern wir versuchen, diese Mischung zu erhalten. Und die ist halt eben schon spannend. Und wir haben auch zwei Tonstudios da. Da wird Musik gemacht und so. Also es macht Spaß, dieses ganze Gelände weiterzuentwickeln.
Wenn Sie so zurückblicken, Sie sammeln ja jetzt seit vielen, vielen Jahren Kunst, nicht allein, sondern gemeinsam auch als Paar. Was würden Sie sagen, was hat die Kunst in dieser Zeit mit Ihnen persönlich, beziehungsweise auch mit Ihnen beiden als Paar gemacht?
Wir sind sehr glücklich. Wir sind auch sehr glücklich, weil wir diese Projekte machen können. Weil wir sehr, sehr viele, quasi 95% der Künstler der Sammlung, und das ist eine ganze Reihe, sind wir persönlich befreundet. Und der tägliche Umgang mit den Künstlern ist halt eben etwas, was einen weiterbringt, weil die Jungs und Mädels anders denken. Wir machen im Augenblick, bereiten wir vor, deswegen muss ich auch gleich gehen, eine Ausstellung mit Christopher Williams. Der ist sowas von präzis und der ist sowas von konsequent, dass man da nur lernen kann. Und dann mache ich parallel dazu eine Ausstellung, die ich selbst kuratiere. Also der Anspruch gegenseitig, dieses Spielchen, das ist halt sehr, sehr interessant und das prägt einen natürlich. Und ich glaube auch, dass man deswegen dann auch irgendwie im Kopf fit bleibt.
Nicht das einzelne Werk steht im Zentrum, sondern das, was daraus entsteht. Die Sammlung Hauprock ist damit weniger ein abgeschlossenes Ensemble als ein Arbeitsfeld in der Fahrbereitschaft ebenso wie im Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern. Axel Hauprock war unser heutiger Gesprächspartner in dieser Folge von Kunstblick.
Aktuell könnt ihr in der Fahrbereitschaft übrigens die Ausstellung mit dem Künstler Andreas Solminski besuchen. Radar Traps lautet der Titel. Zu sehen ist sie bis 16. August 2026. Besucht werden kann die Ausstellung immer sonntags im Rahmen von Führungen. Während des Gallery Weekends ist die Fahrbereitschaft auch zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Das war der heutige Kunstblick. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert den Podcast.
Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Andreas Maurer und Sascha Worrich.